Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht Oliver Schönberg anlässlich einer Evangelisation mit dem Hauptthema Gott begegnen, du bist eingeladen, in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Bibel, Gott stellt sich vor. Doch zuerst folgt noch das Lied Diese Hände, gesungen von Deborah Bruno.
Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Mein Name wurde ja schon genannt, bin von Deutschland mit meiner Frau angereist. Gebürtig stamme ich aus Sachsen. Da bin ich aufgewachsen. Dort ist mein Elternhaus und dort fahre ich hin, wenn ich sie mit meiner Frau gerne besuche. Ich wohne nicht mehr dort, ich wohne mit meiner Frau im Rheinland, in Monheim am Rhein. Das ist an der Grenze zu Düsseldorf. Und von dort her sind wir auch angereist. Ich bin dahin gezogen, nach Monheim am Rhein, wegen etwas Fantastischem, was ganz Tollem, nämlich wegen der Liebe. Das ist doch fantastisch, oder? Die Liebe. Ich bin 43 Jahre alt, ich habe den Beruf des Maurers erlernt, anschließend umgeschult zum Zerspannungsmechaniker. Danach war ich an einer freien theologischen Fachschule im Bibelzentrum Breckerfeld und seit 2015 bei der Barmer Zeltmission als Evangelist tätig. Wer nicht weiß, was es ist, ich bin so quer in Deutschland und Österreich und jetzt sogar auch in der Schweiz unterwegs, um mit vielen Menschen über Jesus Christus zu sprechen. Und nun auch heute und morgen mit wichtigen Themen wie Bibel oder die Bibel und Gott stellt sich vor. Wenn ich so mit vielen Menschen ins Gespräch komme, höre ich immer wieder, die Bibel braucht man nicht. Man kann an Gott, an einen Gott oder an irgendjemanden glauben und die Bibel brauche ich dazu nicht. Das stimmt natürlich. Es gibt viele Religionen, in denen es um einen Gott oder sogar um Götter geht. In der hinduistischen Religion, laut einigen Angaben, gibt es ca. 300 Millionen Götter. Keine andere Weltreligion, will ich mal sagen, bietet so viele Göttinnen oder Götter an wie der Hinduismus. Kann man selbst nachlesen. Und wenn man da anfängt, braucht man natürlich die Bibel nicht. In der Bibel steht nämlich drin, dass man keine anderen Götter haben soll. Also geht die Bibel und der Hinduismus nicht zusammen. Bei den Buddhisten ist es wieder ein bisschen anders, denn da gibt es eigentlich gar keinen Gott. Da gibt es die Erkenntnis von den vier Wahrheiten, dann gibt es den achtfachen Pfad Buddhas, den man mühevoll mit zahlreichen Wiedergeburten und Erscheinungen in neuen Lebensformen bezwingen muss, um sich dann irgendwann selbst erlösen zu können. Und wenn man das geschafft hat, die Erleuchtung, sagt man, wirst du dann einfach ausgelöscht. Also dich gibt es dann gar nicht mehr als Individuum. Du bist dann quasi ein Nichts. Die Bibel im Gegenzug lehrt, dass Gott den Menschen als Individuum geschaffen hat. Und sie lehrt von einer zukünftigen Welt. Einer Welt nach dem Ende unseres Lebens. Dann gibt es noch den Islam. Im Islam geht es um den Gott des Korans und den Propheten Mohammed. Korankommentatoren sowie auch die Hadithen, wer sich da ein bisschen auskennt, die Hadithen sind Berichte über Aussagen und Taten des Propheten Mohammeds, die in mündlicher Form weitergegeben worden sind. Und da wird berichtet, wenn man sich vom Islam abwendet, dann darf man das Leben anderer Menschen bedrohen oder diese sogar töten. Kann man auch nachlesen in der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte. Also wenn wir den Lehren Mohammeds folgen wollen, dann brauchen wir die Bibel natürlich auch nicht. Denn da wird gelehrt in der Bibel, dass man sogar seinen Feinden Gutes tun soll. Andere wiederum glauben, dass die Natur so etwas wie Gott ist. Die Mutter Erde und alles besteht irgendwie aus etwas Göttlichem. Übernatürliches Leben ist in vielen Dingen, die man sieht. Man sagt auch Animismus. Da brauche ich natürlich die Bibel auch nicht, weil darin zu lesen ist in der Bibel, ein Schöpfer hat die Natur konstruiert. Andere sagen wieder, ich brauche eigentlich gar keinen Gott. Für Sigmund Freud, dem einen oder anderen bekannt, ein Neurologe, war Gott die Vorstellung von einer perfekten, schützenden Vaterfigur. Und er sagt so, hinter jeder Vaterfigur steckt auch gewissermaßen eine Gottesfigur. Eine Vaterfigur, die einem Trost und Mut gibt. So sagt er, für Freud sind Menschen, die sich Gott als perfekten Vater vorstellen, immer noch Kinder, die an einer Vaterfigur festhalten. Denn ein Erwachsener braucht an einer Vaterfigur nicht mehr festzuhalten. Er kann sich quasi lossagen von der Vaterfigur. Also eigenständig sich als höchste Instanz dann festzusetzen. Wenn man sich natürlich Gott vorstellen möchte, also sich einen Wunschvater vorstellen möchte, der einem alles gibt, was man sich so wünscht, dann brauchen wir die Bibel auch nicht. Denn die Bibel beschreibt, dass Gott keine Wunschvorstellung ist, sondern als real existierende Persönlichkeit, der klare Richtlinien geschaffen hat. Und er ist kein Wunschautomat, wo man ein bisschen Geld reinstecken kann und dann kommt da der Wunsch raus, den man sich eigentlich gewünscht oder den Knopf, den man gedrückt hat. Wenn wir uns natürlich auch selbst als höchste Instanz im Leben darstellen wollen, brauchen wir die Bibel auch nicht. Denn die Bibel beschreibt Gott als höchste Instanz. Wir haben nun bestimmte Vorstellungen von Gott gehört, die so in unseren Breitengraden auch weltweit zu kursieren. Wer oder was ist denn eigentlich Gott? Wer oder was ist eigentlich Gott? Der Philosoph Brian Leftow legt in der Enzyklopädie of Philosophia folgende Definition zugrunde. Gott ist die höchste Wirklichkeit, perfekt und der Anbetung würdig. So beschreibt er das. Perfekt und der Anbetung würdig. Hier wurde gesagt, Anbetung würdig. Ich möchte mal an dieser Stelle fragen, was ist für Sie, für dich, würdig angebetet zu werden? Was ist es? Und da gibt es verschiedene Sachen, die man so anbetet. Beim Anbeten geht es nicht darum, so die Hände zu falten und die Augen zu schließen, sondern einfach zu verehren, laut Duden. Das heißt einfach verehren. Und manche Fußballfans verehren ihre Mannschaft. Laut der Definition von Brian Leftow ist das, was ich verehre, ein Gott. Was verehren Sie? Manche Menschen sagen, dass es keinen Gott gibt und sie haben selbst festgelegt, wo es im Leben lang geht. Niemand steht über mir, ich bin die höchste Instanz im Leben. Im Prinzip sagt man nach Leftow, ich bin mein Gott oder ich bin Gott. Sagt natürlich keiner, man will ja auch nicht als Spinner dastehen. Aber im Prinzip ist das so. Vielleicht haben Sie sich hier in der Beschreibung, die ich gerade erwähnt habe, irgendwie wiedergefunden. Ich möchte nun mal einen Blick in die Heilige Schrift hineinwerfen, in das Buch, um das es heute Abend gehen wird, um festzustellen, was die Heilige Schrift über Gott so sagt. Und da steht im Evangelium von Matthäus: Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielleicht kennen Sie das Wort Mammon. Mammon ist ein altes aramäisches Wort, was so viel wie Besitz und Reichtum heißt. In der Bibel steht auch, dass Geld oder Besitz ein gewisser Gott sein kann, weil er das Zentrum des Lebens geworden ist. Wir wissen natürlich alle, Geld brauchen wir zum Leben. Aber die Bibel meint an dieser Stelle, dass es die Existenz des Lebens ausmacht und dieser Besitz der Lebensinhalt ist, um den es sich alles so dreht. Wir haben gerade gehört, dass der Gott in der Bibel, wie es auch hier steht, und der Mammon zwei verschiedene Sachen sind. Von der einen Sache verspricht man sich die Existenz des Lebens, den Lebensinhalt. Und das ist ja meistens das, was man auch in den Händen hält. Und das wäre hier der Mammon, der Besitz. Also beschreibt der Text, dass das Geld der Gott ist, der dem Gott der Bibel Konkurrenz machen möchte. Die Frage ist, was von beiden verspricht uns Sicherheit und welchem von beiden schenken wir eigentlich unser Vertrauen? Und derjenige, der uns Sicherheit bietet, hat natürlich die Macht in unserem Leben und den größten Einfluss in unserem Leben. Dem vertrauen wir ja. Und das ist dann Gott. Das ist dann unser Gott, die höchste Macht im Leben, der unser Leben bestimmt. Und das kann der Besitz sein. Andere sagen, dass Geld oder Besitz sie nicht interessiert. Man sagt so, Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Aber was macht man, wenn man plötzlich krank wird? Wie meine Frau plötzlich an Multiple Sklerose erkrankt ist. Oder wenn man mit dem Auto unterwegs ist und man bekommt plötzlich einen Schwächeanfall, wie einer meiner Brüder. Einer meiner Brüder hat während einer LKW-Fahrt einen Blackout bekommen. Mitten beim Fahren wurde er bewusstlos. Es ist Gott sei Dank kein größerer Schaden entstanden. Aber die Gesundheit ist nicht mehr die Hauptsache gewesen, sondern die Bremse und das Lenkrad, dass er gerade noch rumreisen konnte, gegen einen Baum gefahren konnte. Das war auf einmal die Hauptsache, nicht mehr die Gesundheit. Wenn wir über Sicherheiten nachdenken, die wir uns gern wünschen, denken wir auch oft über die Zukunft nach. Auf der Internetseite blick.ch stand Folgendes: Heiler und Wahrsager sind dick im Geschäft. Milliarden-Business mit Esoterik. Im November diesen Jahres findet ein großes spirituelles Festival in Basel statt. Eine große Messe, in der es um Schamanismus, Mystik, Kontakt mit dem Jenseits oder Hypnose geht. Bis zum Jahr 2020 fand in Zürich eine große Esoterikmesse statt. Laut Statista.com glauben von 13.417 Schweizer Bürger ca. 19% an Wiedergeburten, also an ein Leben nach dem Leben. Die Leute suchen nach Spirituellem und holen sich Rat, wo mancher Rat echt teuer ist. Die Menschen gehen ja nicht dahin, weil sie sich das Geld freiwillig aus der Tasche ziehen wollen. Ich meine zu Esoterik-Leuten, also zu Wahrsager oder zu solchen Messen. Sondern weil man Sicherheit und Bestätigung haben möchte. Deswegen geht man dahin und befragt sie. Sie sollen doch mit dem Jenseits Kontakt aufnehmen. Sie sollen doch die Geister befragen über die Zukunft. Sie hoffen, dass sie von den Leuten eine Antwort bekommen. Und das ist dann deren Gott, die Instanz, die ihnen die Antworten gibt, an die sie sich dann auch klammern, der Lebensinhalt ist. Mit diesen Beispielen haben wir gesehen, dass es ganz viele Gottheiten oder Göttinnen in unserem Leben gibt, was wir natürlich nicht so zugeben werden. Wenn wir das so überblicken, wird klar, dass bei den meisten Göttern, an die man so glaubt, die Bibel einfach nicht zu gebrauchen ist, weil das nicht zusammenpasst. Denn in der Bibel steht Folgendes: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis von Gott machen, kurz gefasst. Und dieser Satz da steht in den 10 Geboten, die viele vielleicht noch kennen aus ihrer Kindheit. Jetzt kann man sich mal die Frage stellen, warum denn eigentlich Gott verbietet, ein Bildnis irgendwie zu machen. Wenn man sich nämlich ein Bild von Gott machen möchte, ist das nämlich die eigene Vorstellung. Die eigene Wunschvorstellung, ein eigenes Wunschbild, was man sich ausdenkt und was dann irgendein Zeichner dann aufmalt, um ihn so darzustellen, wie man ihn auch gerne hätte. Also es ist ja dann eine Projektion. Wir stellen uns vor, wie Gott ist und wir meinen, dass es keinen Gott gibt. Das ist auch eine Wunschvorstellung. Manche wünschen sich das, dass es keinen Gott gibt. Und sie sagen das auch. Man will halt auch ungestört irgendwo leben. Auch das gibt es. Dieses genannte Gebot ist eines von 10. Weiter heißt es, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn man das so liest, ist es eigentlich kein Gebot, sondern eigentlich eine Erklärung. Denn Gott gibt hier seinen Namen bekannt. Warum tut man eigentlich so etwas, seinen Namen bekannt zu geben oder sich vorzustellen? Weil Gott will, dass man ihn ganz persönlich kennenlernen kann. Wenn wir uns jemanden mit Namen vorstellen, dann sagen wir, ich sage dann, schönen guten Tag, ich bin Oliver. Und die andere Person sagt dann, schönen guten Tag, ich bin der Philipp. Dann kennt man den Namen des anderen und man kann ihn persönlich ansprechen. Man kennt dann die andere Person. Wenn man das natürlich nicht will, sagt man auch seinen Namen nicht und behält ihn für sich. Also Gott stellt sich hier ganz persönlich mit einem Namen vor. Und er sagt auch, dein Gott. Es geht hier um etwas ganz Persönliches. Es geht hier nicht um Unpersönlichkeit, sondern um etwas ganz Persönliches. Gott will uns hier sich nicht aufzwängen, sondern er stellt sich uns vor, dass man ihn kennenlernen kann. Und zwar ganz persönlich. Und er möchte dein, ihr Gott sein. Und er sagt auch, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. So hat sich Gott vorgestellt. Und das ist der Gott, der den Namen Jahwe trägt. Dieser Name bedeutet, er existiert und er steht zu dem, was er auch gesagt hat. Das ist der Gott, der sich von niemandem bestimmen lässt. Manche wünschen sich das ja so als Wunschautomat. Ich gehe ein bisschen mehr in die Kirche und dann hast du gefälligst so zu handeln, wie ich es dir vorschreibe. Nein, Gott lässt sich nicht beeinflussen und er ist auch nicht käuflich. Bei ihm dreht es sich nicht um Geld, sondern um ein Akzeptieren, dass er ist. Dass wir sagen, du bist mein Gott. Bei ihm dreht es sich um Liebe. Das ist ihm auch ganz wichtig. Und deswegen steht auch da, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus einer Gefangenschaft befreit hat. Gott hat in seiner Barmherzigkeit Menschen aus der Gefangenschaft befreit. Barmherzigkeit heißt so viel wie das Elend eines anderen sehen und helfend eingreifen. Nun möchte ich Sie an dieser Stelle fragen, was hält Sie gefangen? Was hält dich gefangen? Wo steckst du fest? Welcher Gedanke hält dich gefangen? Ist es vielleicht ein Gedanke oder eine Begebenheit, die dich zwingt, Gott nicht in Betracht zu ziehen? Ein Gedanke, eine Begebenheit, wo man sagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ein negatives Ereignis. Eine Begebenheit, die dich zwingt, um Gott einen Bogen zu machen. Was ist es, was sie daran hindert, Gott in ihrem Leben zu akzeptieren? Eine Erklärung, dass Gott ein Gott ist, der dich befreien möchte und der dir seine Liebe zeigt. Und dieser Faden der Liebe, will ich mal so sagen, zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Und wenn man sie so sieht, sind eine Menge Seiten drin. Da ist viel darüber zu lesen. Und wir lesen darin, dass sich Gott nicht nur dem Volk Israel, um das es hier ja geht in 2. Mose Kapitel 20, dass er sich nicht nur dem Volk Israel gezeigt hat, sondern noch vielen anderen Menschen. Und da heißt es weiter an einer anderen Stelle, wieder in der Bibel von einem sehr akribisch genauen Menschen geschrieben, Lukas heißt er, ein Arzt, also er war sehr genau und da steht, und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ein Bote kommt von Gott zu Maria und sagt, dass sie ein Kind bekommen soll. Und dieses Kind hat auch einen Namen. Und hier steht der Name Jesus. Und dieser Name hat eine Bedeutung. Mein Name zum Beispiel ist Oliver. Und dieser Name hängt mit Olive zusammen. Mein Name bedeutet einfach Ölbaumpflanzer, wenn man das nachschaut. Ölbaumpflanzer. Vielleicht können Sie die Bedeutung Ihres Namens. In diesem Sinne hat auch der Name Jesus eine Bedeutung. Denn er bedeutet Jahwe ist Rettung. So wie sich Gott auch hier vorgestellt hat. Ich bin Jahwe. Jahwe ist Rettung. Der gleiche Gott, der sich dem Volk Israel aus Liebe gezeigt hat und sie aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, der wird hier Mensch. Der gleiche Gott stellt sich hier persönlich vor. Er hat sich mit Namen bekannt gemacht und er will bei den Menschen sein, um eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und was ist es am leichtesten, eine Beziehung aufzubauen? Indem man sich persönlich vorstellt und zu den Menschen natürlich auch kommt. Alles andere wäre ein bisschen unpersönlich. Und deswegen wird Gott einfach Mensch, um uns zu begegnen. Da ist so kein höheres Wesen, wie man sich das so manchmal oder wie man das so manchmal so hört bei verschiedenen religiösen Strömungen oder in den eigenen Wunschvorstellungen. Da ist ein Gott irgendwo da oben auf Wolke 7, der schwebt da umher, guckt ein bisschen runter, am letzten einen grauen langen Bart, der da oben von uns nichts wissen will. Aber hier kommt Gott ganz persönlich runter zu uns, mit uns auf Augenhöhe. Und er möchte sagen, ich bin dein Gott. Und das ist der Beweis seiner Liebe zu uns, dass Gott zu uns kommt in unser Leben. Der eine oder andere sagt vielleicht, es gibt keinen Gott. Aber in der Person Jesus kommt Gott zu uns. Wir sagen vielleicht, es gibt 1000 Götter. Nur der eine Gott kommt zu uns. Gott kommt in der Person Jesus in eine Gesellschaft, die selten nach Gott fragt. Man behauptet heute, dass die Bibel ein altes Märchenbuch ist. Und man stellt diese Behauptung wahrscheinlich auf, weil die Bibel sehr eng und auch sehr klar ist, was die Beschreibung Gottes angeht. Und darin ist zu lesen, dass Gott sich persönlich vorstellt. Und das passt nicht in manche Vorstellungen hinein. Das passt dem einen oder anderen nicht. Aber das ist da drin zu lesen. Er kommt in eine Welt, in der Aufrichtigkeit, in der Frieden oder Ehrlichkeit nicht gerade das höchste Gut ist. Wir brauchen bloß in die östlichen Länder schauen. Oder vielleicht sogar gerade an unsere Nachbarn denken, mit denen wir vielleicht im Clinch liegen. Wie heute auch, war auch zu seiner Zeit, zur Zeit Jesu, Menschen nicht immer interessiert, nach Gott zu fragen, sondern mehr nach ihrem Besitz und nach ihrer Macht. Und als Jesus auf dieser Welt war, sich den Menschen gezeigt hat und darüber gesprochen hat, Leute, kehrt um zu Gott, haltet wieder das Wort Gottes hoch, denkt wieder an die Gebote, haben einige Leute gesagt, das wollen wir alles nicht hören. Und dann hat man Jesus genommen, man hat ihn wie einen Verbrecher an ein Kreuz genagelt. Er wurde ausgepeitscht und brutal hingerichtet, wie ein richtiger Verbrecher. Und bei dieser Auspeitschung wurde die Haut von Jesus, der eigentlich über Gott gesprochen hat, wieder umzukehren, wurde sein Körper zerfetzt. Und er hat allen Hass gegen ihn getragen. Er hat alle Gottverlassenheit, wo die Leute nicht nach Gott gefragt haben, hat er getragen. Er starb am Kreuz, am dritten Tag ist Jesus von den Toten auferstanden. Und er lebt. Und dadurch zeigt er uns, dass Gottes Liebe niemals stirbt, weil der Liebende ja lebt. Tote sind tot und können nicht mehr lieben, aber Lebende können lieben. Und Gott möchte durch Jesus uns begegnen und uns annehmen. Und dazu müssen wir erst nicht bessere Menschen werden, sondern er nimmt uns an, so wie wir gerade sind. Mit dem Leben, mit dem wir gerade hierher gekommen sind. Jesus, der Gott, der Mensch wurde, möchte uns in seine Arme nehmen. Und das steht in der Bibel drin. Die Bibel ist eine Urkunde darüber, was Gott macht und was er denkt oder wie er denkt. Und die Bibel ist von der ersten bis zur letzten Seite, von der Schöpfung und bis zum großen Gericht am Ende der Bibel, Gottes Urkunde. Da steht alles drin und das können Sie lesen. Da können Sie erfahren, wer Gott ist, wie er denkt und was er für Sie ganz persönlich tut. Jetzt sagen Sie vielleicht, das mit der Bibel ist mir alles so ein bisschen zu eng. Das gefällt mir so nicht. Wir haben ja gehört, dass der Supermarkt der Religionen recht groß ist. Und wenn Ihnen das zu eng ist, können Sie ja heute Abend nach Hause gehen und sich von den 300 Millionen Göttern jemanden raussuchen, der Ihnen gefällt. Die Möglichkeit haben Sie ja. Den Islam können Sie auch wählen oder den Animismus. Da gibt es viele Götter, wo man sich nach Wunsch bedienen kann. Aber alles, was wir uns ausdenken, sind einfach nur Wunschbilder. Die Bibel stellt uns vor kein Wunschdenken, sondern vor eine Realität, vor einen Fakt. Denn Jesus ist eine reale Persönlichkeit. Und sie lädt uns ein, zu sagen, mein Gott. Es gibt viele Weltanschauungen und wir haben einige von diesen gehört. Wir denken über Weltanschauungen nach, wir reden über Weltanschauungen. Es ist eine Anschau auf diese Welt. Und in diesen Weltanschauungen, die wir so gehört haben, Hinduismus, Islam, Buddhismus oder auch Sigmund Freud, wird die Geschichte über das Kreuz und Gott einfach verneint. Und damit widersprechen sie einfach die Leute der Bibel. Und weil sie das tun, bieten sie dem Menschen keine Möglichkeit an, Gott ist Rettung Wirklichkeit werden zu lassen. Denn Gott will den Menschen ja retten. Er möchte ihm praktisch begegnen. Er möchte ihn retten vor der Verdammnis. Gott will uns retten vor der Verdammnis, auf die wir gerade allewegs unterwegs sind. Und deswegen zeigt sich Gott den Menschen mitten auf unserem Lebensweg. Wir sind auf unserem Weg unterwegs, fragen selten nach Gott. Da müssen wir uns nicht entscheiden, ich möchte freiwillig in die Verdammnis gehen. Nein, wir sind einfach da unterwegs. Da muss man keine Wahl treffen, sondern das ist unser Leben. Und mitten auf unserem Lebensweg steht das Kreuz. Und das kann man ganz einfach selbst überprüfen. Man kann sich selbst fragen, habe ich denn immer Vater und Mutter geehrt in meinem Leben? Können Sie für sich selbst beantworten. Habe ich nie schlecht über meine Frau gedacht? War ich immer ehrlich zu meinem Chef oder zu meiner Frau? Habe ich noch nie gelogen? Und einiges können Sie mit Ja bestimmt beantworten. Und da merkt man, dass das, was in uns ist, mit der Bibel einfach nicht zusammenpasst. Wie schnell geht uns heute eine Notlüge über die Lippen? Weil es Normalität ist. Jeder macht heute eine Notlüge. Es ist ganz normal. Da merkt man, wie tief das in uns drin steckt. Wenn wir über Lüge sprechen, keiner ist wahrscheinlich hier, der sagt, ich möchte gerne belogen werden. Wir erziehen ja unsere Kinder nicht zur Unehrlichkeit, sondern zur Ehrlichkeit. Und doch lügt man oft im Leben. Und das nennt die Bibel schlicht und ergreifend Sünde. Sünde heißt, unabhängig von Gott zu leben. Und es steckt so tief in uns drin. Und wenn wir unser Leben reflektieren, dann erkennen wir, dass wir es manchmal so als Reflex einfach tun. Ein Beweis, dass es tief in uns drin steckt. Und das ist unser Lebensweg. Wir fragen nicht nach Gott, leben unser eigenes Leben. Und das Ende unseres Lebens ist einfach schlicht und ergreifend da unten in der Verdammnis. Das ist unser Leben. Aber mitten auf unserem Lebensweg macht Gott uns ein Angebot. Denn da steht das Kreuz. Da steht das Kreuz, wo Jesus wie ein Verbrecher hing. Obwohl wir ja selbst Schuldige sind. Verbrecher in Gottes Augen. Denn wir fragen ja nicht nach seinem Willen. Tun das ganze Gegenteil eigentlich. Von dem, was wir selbst wissen. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und tun das Gegenteil. Und das nennt die Bibel Sünde. Und das bringt automatisch eine Schuld mit sich. Unser Leben. Praktisch in die Verdammnis. Das ist unser Ende. Aber auf diesem Weg steht das Kreuz. Und hier macht uns Gott ein Angebot seiner Liebe. Denn hier können wir anhalten. Und einen Tausch vornehmen. Hier können wir über unser Leben nachdenken, dass wir eigentlich Schuldige sind und dort ein Unschuldiger hing. Wir können unser Leben reflektieren. Und die Bibel ist übrigens das einzigste Dokument, was darüber berichtet, dass man auf seinem Lebensweg Halt machen kann und sein Leben neu ausrichten kann. Und es hängt immer mit einer persönlichen Entscheidung natürlich zusammen, die jeder von Ihnen selbst treffen muss. Ich habe einen weiteren Text und da heißt es, die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt habt und dem wahren Gott und lebendigen Gott umgekehrt seid, um ihm zu dienen. Das sind Menschen, die sich von den Götzen abgewandt haben. Wir haben ja am Anfang festgestellt, was alles Gott sein kann in ihrem Leben. Und diese Menschen haben sich abgewandt. Ich will mal sagen, sie sind umgekehrt. So nennt man das, Umkehr. Eine Sinnesänderung. Eine Sinnesänderung ist nicht einfach, okay, ich mache jetzt das andere, das ist vielleicht besser, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Sinnesänderung ist eigentlich ein tieferes innerliches Begreifen und darauf eine Entscheidung zu treffen. Ich habe verstanden, um was es geht und ich treffe eine Entscheidung. Und hier auf unserem Lebensweg können wir Halt machen an diesem Kreuz, wo Jesus hing, für unsere Schuld starb und uns eine Möglichkeit bietet, mit diesem Gott ins Reine zu kommen. Der Gott, der unsere Schuld vergibt, die Schuld, die wir haben. Dieses Kreuz steht mitten auf unserem Weg. Ich will es betonen. Unser Weg ist automatisch in die Verdammnis, in die ewige, in einen Ort, wo Gott nie sein wird. Und Jesus lädt uns ein, über unser Leben nachzudenken und dort anzuhalten und Danke zu sagen. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und ich habe das verstanden. Und ich möchte nicht auf diesem Weg weitergehen, sondern ich möchte hier Halt machen und umkehren. Mich neu orientieren. Weg von meinem Lebensweg, auf dem ich unterwegs war, hin nach den Geboten Gottes wieder zu fragen, nach dem Schöpfer wieder zu fragen, nach seinem Willen wieder zu fragen. Das ist Umkehr. Diese Menschen da in diesem Text haben die eigenen Vorstellungen verlassen, die eigenen Wunschbilder verlassen und haben sich diesem Gott anvertraut. Und das ist der Beginn. Und so eine Umkehr, diese Geschichte hier, passt jedoch nicht immer in unser Denken hinein. Manche Menschen sagen, ich kann nach meiner Fassung leben. Das ist so eine Vorstellung, die der eine oder andere hat. Ich will betonen, nur eine Vorstellung. Hier ist etwas Reales passiert. Und das können Sie hier drinnen lesen, in der Bibel, von der ersten bis zur letzten Seite. Und da ist die Bibel auch ziemlich direkt. Sie schmiert uns keinen Honig um den Mund, um es irgendwo hineinzuziehen, um irgendwelche Räumlichkeiten zu füllen. Sondern hier geht es um eine Beziehung zu dem Schöpfer, der sich mit Jahwe vorgestellt hat und in der Person Jesus gezeigt hat. Darum geht es. Etwas Persönliches. Und damit es keine Missverständnisse gibt, haben wir heute die Bibel in der Hand, wo wir alles selbst genau überprüfen können, wo wir genauestens das überprüfen können, die Bibel in schriftlicher Form weitergegeben. Ich möchte einen weiteren Text lesen, wo es auch um die Weitergabe der Bibel geht. Und damit wir verstehen, wie akribisch genau sie weitergegeben worden ist. Und da steht, und es geschah im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, da erging dieses Wort vom Herrn an Jeremia, ein Prophet. Nimm dir eine Buchrolle und schreibe alle Worte darauf, die ich zu dir geredet habe. Vielleicht werden die vom Hause Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren, jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben werde. Wir schreiben das Jahr ca. 604 vor Christus, eine lange Zeit her. Da befindet sich ein Mann mit dem Namen Jeremia in Jerusalem, und in dieser Stadt hatte der König Joachim seinen Sitz. Und der kümmerte sich überhaupt gar nicht um Gott. Also in der Bibel werden richtige Lebensgeschichten beschrieben. Dem war Gott eigentlich egal. Und dieser Jeremia hatte ein paar Worte im Namen Gottes dem König zu sagen. Aber das Volk und der König hörten nicht auf Jeremia und die haben gesagt, der spinnt mit dem Gerede. Und da heißt es, wie hier in diesen Texten zu lesen ist. Jeremia bekommt den Auftrag, Gesagtes von Gott aufzuschreiben. Damals gab es noch keine Bücher, sondern es waren so Schriftrollen, entweder aus Papyrus oder Leder. Die wurde dann die Texte aufgeschrieben. Und das sollte er tun. Und da lesen wir direkt danach in dem Vers 3, vielleicht werden die vom Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen anzutun gedenke, und umkehren jeder von seinem bösen Weg, sodass ich ihnen ihre Missetaten und ihre Sünden vergeben werde oder vergeben kann. Also er gibt uns schriftlich, schwarz auf weiß etwas mit. Es ging Gott darum, etwas aufzuschreiben als Dokument, damit wir alle wissen können, das ist eine ernste Angelegenheit. Wir sagen ja in unserem Alltagsleben auch immer wieder, hier hast du es schwarz auf weiß. Um zu verdeutlichen, es ist etwas festgeschrieben. Der Vertrag, schwarz auf weiß, wir haben es unterschrieben, fest dokumentiert. Und hier haben wir etwas schwarz auf weiß, wo drin steht, die Sünden vergeben werden. Jeremia diktierte quasi die Worte von Gott, das kann man in der Bibel nachlesen, seinem Sekretär. Und dieser geht dann mit der Schriftrolle in den Tempel und liest aus der Rolle vor. Und viele Leute hörten das, was Gott dem Jeremia gesagt hat. Und das hörte auch ein Sohn eines Ministers. Und dieser rennt ins Regierungsgebäude und sagt, dass Jeremia irgendwas liest, was recht erschütternd ist. Das müsst ihr unbedingt mal hören. Bringt das her, sagen sie. Und da kommt der Sekretär Jeremias ins Regierungsgebäude und liest nun den Ministern aus der Schriftrolle vor. Und diese Worte trifft die so hart und sagen, das muss unbedingt der König hören. Und dann gehen sie zum König und berichten ihm alles und der sagt, lasst mich das mal hören. Der sitzt in einem Wintergarten vor einer Feuerstelle und er hört nun zu, wie die Schriftrolle vorgelesen wird. Wie dort oben Jeremia 36, Vers 3. Das sind so Verse, die der König gehört hat, die ihm vorgelesen worden sind. Und das sind so Worte der Umkehr. Das sind Worte des Gerichtes. Das sind Worte der Ungerechtigkeit, dass Gott nicht schweigt bei Ungerechtigkeit. Gott schweigt nicht bei Betrug. Er verharmlost das nicht. Gott wird es richten. Und das können Sie heute auch nachlesen. Genau wie damals der König, der von Gott nichts wissen wollte, es auch gehört hat. Und was hat er gemacht? Immer wenn ein Abschnitt gelesen worden ist, nimmt er ein Messer, vorstellen Sie so eine Rolle, nimmt er ein Messer und schneidet eine Spalte ab und wirft sie ins Feuer und verbrennt das. Bis die ganze Buchrolle verbrannt wurde. So kann man natürlich auch mit der Bibel umgehen. Wie auch, wie ich gehört habe vor 2 Wochen, wie auch in irgendeiner Nähe eine Bibel verbrannt worden ist. Und wie ich es auch selbst im Jahre 2009 mit der Bibel meiner Mutter gemacht habe. Auch die habe ich rituell verbrannt, weil ich mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben wollte. So kann man auch seine Verachtung gegenüber Gott zum Ausdruck bringen. Man kann natürlich auch seine Verachtung gegenüber der Bibel zum Ausdruck bringen, indem man sie im Schrank stehen lässt und einfach verstauben lässt. Auch das ist eine Art Verachtung. Der Sekretär Jeremias hört, was passiert ist und geht zurück zu Jeremia und sagt, was Sache ist. Die Bibel ist verbrannt oder die Schriftrolle ist verbrannt. Mit diesen Worten da oben. Und Gott gibt weiter dem Jeremia den Auftrag, schreibe erneut. Die gleichen Worte. Und er tut das. Wir können sehen, dass Gott sich darum kümmert, dass sein Wort aufgeschrieben wird. Dass alle Menschen es schwarz auf weiß haben können. Dass Gott ihre Schuld vergeben möchte. Aber auch, dass er die Schuld richten wird. Gott möchte die Schuld vergeben. Er möchte ihr persönlicher Gott sein. Er möchte sie einladen, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Nicht nur oberflächlich, indem man einfach mal in eine Gemeinde geht oder in eine Kirche geht, mit seiner Anwesenheit glänzt, was in die Kollekte hineinwirft oder wie auch immer man das so macht, sondern in einer persönlichen Beziehung. Und das können wir hier drin lesen. In der Bibel. Gott hat zu den Menschen geredet und persönlich gesprochen, damit sie alle wissen können, um was es geht. Das Wort Gottes, wo sie solche starken Sätze lesen können. Und Gott gebraucht in der Bibel, wenn sie das lesen, ganz verschiedene Menschen, die sein Wort hörten und es auch weitergegeben haben. Gott lässt uns durch die Bibel wissen, ich bin dein Gott. Ich bin der Gott, der dich retten will. Niemand anders ist dazu in der Lage. Ich bin der Gott, der dich aus deiner Gebundenheit befreien kann. Ich bin der Gott, der dich von deiner Schuld befreien kann, der dir eine neue Ausrichtung geben kann. Und du sollst keine anderen Götter haben, weil kein anderer Gott dazu jemals fähig ist. Es gibt nur diesen einen, der sich in der Person Jesus zeigt, wo wir Gottes Charakter sehen können. Und wenn wir das begriffen haben, brauchen wir niemand anderen. Gott hat sich bekannt gemacht. Gott interessiert es, wo du stehst. Er hat sich bekannt gemacht durch Jesus. Jesus starb für dich wie ein Verbrecher, obwohl wir es sind. Es gibt keine höhere Instanz, die sich für dich interessiert, außer der eine Gott, der sich zeigt. Ihn kümmert es, wo sie gerade sind, wie es ihnen geht. Und er möchte sie einladen, in eine Beziehung zu treten. Und das steht alles in der Bibel. Nirgendwo anders sonst. Nur da können Sie so etwas Fantastisches von der Liebe Gottes lesen, wo man etwas geschenkt bekommt, ein Angebot der Liebe, wie Sie es auch da lesen können, der sich kümmert, auf welchem Lebensweg wir unterwegs sind, der eine Möglichkeit schafft, umzukehren. In der Bibel steht auch ein weiterer Text, wo wir aufgefordert sind, wo wir von Jesus aufgefordert sind, umzukehren, wo wir aufgefordert sind, darauf zu reagieren. Und Sie können es wieder lesen. Und da steht: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf einen Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Gewaltig. Jesus sagt nicht, dass ihr einfach, okay, ich glaube dran. Ich habe was Tolles gehört. Jesus sagt, man soll reagieren. Man soll es tun. Man soll es umsetzen. Es geht nicht einfach nur abzunicken, schön, toll, sondern das umzusetzen, was da drin steht, was in der Bibel drin steht, was Jesus uns lehrt. Und da steht von einem Lebenshaus, was auf einem festen Fundament steht. Man kann es natürlich hören und man kann es ignorieren. Jesus erzählt diese Geschichte mit einer Logik. Keiner würde jemals ein Haus so bauen, sondern man baut es regulär auf einem festen Fundament. Er appelliert an unsere Logik, dass wir das verstehen, was er sagt, und dass wir es auch direkt praktisch umsetzen, weil es um etwas Ernsthaftes geht, um etwas Wichtiges. Es geht darum, die Botschaft Gottes umzusetzen, darauf zu reagieren, eine Konsequenz daraus zu ziehen. Und das ist Sinnesänderung, eine Konsequenz, ein Verstehen, ein Nachdenken, ein Reflektieren und darauf eine Entscheidung zu treffen. Und dazu möchte ich Sie persönlich einladen, auf das, was Sie hier gehört haben, was Sie gelesen haben, zu reagieren. Wir haben gehört, auf welchem Lebensweg wir unterwegs sind. Wir tun Missetaten völlig automatisch. Es steckt tief in uns drin. Das bringt Schuld mit sich. Schuld gegenüber Gott. Gott möchte uns diese Schuld vergeben und er hat zu diesem Zweck dieses Kreuz auf unserem Lebensweg aufgestellt. Und dort können wir überlegen und Halt machen und umkehren zu dem Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich will mal sagen, die Quelle des Lebens. Diese Entscheidung habe ich am 8.8.2009 mit 28 Jahren ganz bewusst getroffen. Mit Überlegung, und das sollte man auch tun, überlegen, nachdenken und nicht einfach glauben, was alle glauben, sondern es selbst für sich in Anspruch nehmen, weil man es begriffen hat, um was es hier eigentlich geht. Ich möchte Sie einladen, hier Halt zu machen an diesem Kreuz und umzukehren zu Gott, in die Beziehung mit ihm zu treten, mit dem Schöpfer. In Frieden, will ich mal sogar sagen, mit Gott zu leben. Es war für mich so befreiend, als ich gebetet habe 2009 und mein Leben diesem Schöpfer anvertraut habe. Es ist so fantastisch befreiend, eine Vergebung zu erfahren. Und dazu möchte ich Sie einladen. Gott möchte sie von ihrer Gebundenheit, von ihrer Gefangenschaft, will ich sogar sagen, befreien. Er möchte ihr persönlicher Gott sein. Sie haben heute gehört, die Thematik Bibel. Gott stellt sich vor. Gott hat sich ihnen vorgestellt. Sie haben erfahren, wer Gott ist. Sie haben von seiner Liebe erfahren. Gehen Sie nicht wieder nach Hause, wie Sie hierher gekommen sind. Ich möchte Sie einladen zu einem Gespräch. Wenn die Veranstaltung hier zu Ende ist, werde ich dann hier vorne sein. Und ich lade Sie ein, auf mich zuzukommen. Es werden auch noch andere Leute mit dabei sein. Auch Damen werden dabei sein, um für Damen da zu sein. Nutzen Sie die Möglichkeit des Gesprächs. Man sagt auch der Aussprache. Und die Menschen werden Ihnen helfen, diesen Weg zu beginnen, diese Entscheidung zu treffen. Sie können dort Ihre Lebensgeschichte erzählen. Sie können offenbaren, was Sie zu dem gemacht hat, was Sie sind, was Sie suchen und was Sie nicht erlangt haben. Sie können heute Frieden mit Gott bekommen. Sie können heute erleben, was Vergebung der Schuld bedeutet. Wir werden jetzt noch einen Vortrag, ein Vortragslied hören. Und ich möchte Sie bitten, während dieses Liedes das Ganze nochmal zu reflektieren. Nochmal darüber nachzudenken und zu verinnerlichen.
Hör auf Gottes Wort. Lauf nicht länger fort. Jesus wartet jetzt vor deiner Tür.
Lass dich auf ihn ein, bitte ihn herein. Nimm ihn heute an, es liegt bei dir.
Seinem Wort, er erwartet dich, lauf ihn nicht fort. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort, er erwartet dich, lauf ihn nicht fort. Lauf ihn nicht fort. Sag doch endlich ja, glaube seinem Wort. Er erwartet dich, lauf ihn nicht Sag doch,
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. Oliver Schönberg sprach anlässlich einer Evangelisation mit dem Hauptthema Gott begegnen, du bist eingeladen, in einem zweiten Teil zu Ihnen zum Thema Bibel, Gott stellt sich vor. Möchten Sie die anderen Botschaften dieser Predigtserie ebenfalls hören? Sie können bei uns einzeln als übliche CDs oder alle zusammen auf einer MP3-CD bestellt werden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran.
Hast du den rechten Kuss für